im Hochseilgarten in Herrenberg. Und das erste Mal, wo wir da waren, die haben einen so einen Turm, der ist 13 Meter hoch, das nennt sich dann freier Fall. Und das darf man erst ab 14. Und dann habe ich zu ihm natürlich gesagt, also, das darfst du leider noch nicht, erst wenn du 14 bist. Tja, irgendwann kam der Tag, er wurde 14. An seinem Geburtstag mussten wir in den Hochseilgarten. Und wir haben natürlich ganz viel so gemacht, so mit den, das war eigentlich so sein Lieblingsding, so das mit den Seilbahnen rutschen und alles wunderbar. Und ich habe gedacht, ja, noch eine Runde, noch eine Runde. Ja, aber das ging halt nicht an diesem Turm vorbei. Und gut, dann bin ich mit ihm hoch, man will ja auch kein Spielverderber sein. Und natürlich lasse ich ihn zuerst runterspringen, weil man muss ihn ja auch gut sichern. Ich kann ja nicht allein da hochlassen, also ich weiß ja nicht, nachher hängt er da doch einen Haken nicht richtig ein oder keine Ahnung. An diesem Tag habe ich sicherlich auch die Sicherheitseinweisung nochmal genau mir anguckt, wie das geht. Und dann saß ich da oben, guck runter und denke, Mensch, von unten sah es nicht so hoch aus wie von oben. Und ich hatte echt tierisch Angst und ich wollte eigentlich da gar nicht runter, aber der war ja schon unten und ja, Herr Wölfle. Und dann, also es war nur gefühlt lang, weil irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt, das kannst du die Blöße, kannst du nicht geben, bin ich halt runter. Und hab echt gedacht, also mein Herz, das war oben und ich war irgendwie unter. Weil ich habe das Gefühl irgendwie nicht gehabt, dass die Rolle wirklich irgendwann mal anhält. Das ging nur so, und ich habe gedacht, ah, jetzt kommt aber echt geil der Boden, ja, Rolle, hast mitgekriegt. Es ging gut, ich war unten, nochmal. Naja, gut. Ich habe ja jetzt schon festgestellt, dass das irgendwie funktioniert, aber irgendwie das Gefühl war immer noch nicht besser beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal, dann habe ich irgendwann gesagt, also gut, mir reicht es jetzt. Jetzt machen wir ja erst mal wieder was anderes zwischendurch. Aber was mir wirklich wichtig war in dieser ganzen Geschichte, ist dieses Ding, das ihr da hier seht, dieser Sicherheitsgurt. Und mir war es wirklich auch wichtig, ich habe 2-3 Mal geguckt, ob der Haken auch richtig rum drin ist und so weiter bei dieser Aktion. Ohne diesen Gurt wäre ich da nie runtergesprungen. Und wenn ich es wäre, dann wäre ich wohl sehr lebensmüde. Also die Sicherheit, die ist wichtig. Und ich hätte diesen Sprung nicht gewagt, hätte ich mich nicht sicher gefühlt. Also vom Gefühl her habe ich mich nicht sicher gefühlt, in dem Sinn aber hätte ich nicht gewusst. Wenn alles gut läuft und so wie das jetzt alles ist, dann passiert da nichts. Da springen so viele runter und es passiert nichts, kann ich auch runterspringen. Ich habe ein Thema vom Herrn aufs Herz gekriegt. Das war so, als ich betet hatte, hatte ich so den Satz, so, wie kann ich mir sicher sein, so im Kopf. Wie kann ich mir sicher sein? Und dann geht es bei dieser Sicherheit eher darum, wie kann ich mir sicher sein, wenn es um Glaube geht, wie kann ich mir sicher sein, dass ich überhaupt Gottes Kind bin? Bin ich Gottes Kind? Gehöre ich dazu? All die Sachen, das ist die Sicherheit, die es im Glauben gibt, der Gott, der uns hält. Und wie sicher ist das? Wie bewusst sind wir uns das, dass wir wirklich Kinder Gottes sind? Ist es manchmal so? Ist es immer so? Ich habe mich dann vorbereitet, habe so ein kleines Büchle, das wirklich empfehlenswert ist. Also wer da auch weiter in das Thema rein will oder sich auch, kann da gerne auf mich zukommen. Das ist von Campus für Christus. Anguckt, aber zuerst habe ich mir den ersten Johannesbrief durchgelesen. Und das war wirklich auch so, dass ich irgendwie die Bibel aufgeschlagen habe und habe gedacht, ey, jetzt liest mal 1. Johannes. Ich habe da eigentlich noch gar nicht so an Glaubensgewissheit gedacht. Und ich fand es dann ganz interessant, als ich das Heft gelesen habe, da kam dann am Schluss, das Buch in der Bibel quasi, das man da dazu lesen soll, ist 1. Johannesbrief. Fand ich dann interessant. War jetzt nicht gleich mein erster Zugang. Ich habe da eher so an so Texte gedacht, wie sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, solche Sachen, Römerbrief, gibt es auch einige solche Stellen. Deshalb will ich mit euch mal in den 1. Johannesbrief reingucken, um dieser Frage einfach nachzugehen. Ich glaube, im Glaube ist es genauso wichtig, diese Sicherheit zu wissen, dass man Sprünge wagt, wie eben auch im Hochseilgarten. Hier heißt es, das ist ein ganz bekannter Vers, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Da kann man jetzt fragen, für wen ist das so ein aktuelles Thema? Sich sicher fühlen, gewiss sein im Glaube. Und der erste Gedanke ist vielleicht, das müssen die sein, die Jesus halt noch gar nicht kennt. Die können sicher unsicher sein, alle anderen nicht. Und dann fand ich es ganz interessant, wenn man mal da schon allein den Vers anguckt, zu wem Johannes das schreibt. Hier heißt es, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dieser Brief ist an gläubige Menschen geschrieben. Und ich denke, das kann uns Mut machen, wo wir uns vielleicht zwischendurch nicht so gewiss sind, dass es auch unsere Vorgänger Christen so ging, die zur Zeit vom 1. Johannes oder vom Johannes gelebt haben, von dem 1. Johannesbrief. Die ihr glaubt an den Namen Gottes, denen findet er es wichtig zu schreiben, dass Jesus allein und dass das ihre Sicherheit ist. Zweifel gibt es unter Gläubigen, sagt es mir dann. Und es gibt es unter geisterfüllte Gläubige. Wir haben einen Promi, Glaubenspromi, den ich euch nennen will, das ist der Johannes der Täufer. Von dem wird in der Bibel beschrieben, dass er von Geburt an, von Mutterleib an, mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und dieser Johannes der Täufer hat Jesus als Messias erkannt. Er hat bei der Taufe, wo Jesus gekommen ist, hat er gesagt, das ist derjenige, der der Welt Sünde trägt und so weiter. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schnürsenkel zu binden oder was auch immer. Er hat ihn als Messias erkannt. Und dann kommt eine Zeit in seinem Leben, wo er selber vor der Hinrichtung steht und gefangen genommen wird. Und dann kommen die Zweifel. Und er richtet sich mit denen Zweifel an Jesus und sagt, bist du derjenige, der kommen soll? Bist du das überhaupt? Er ist sich nicht mehr sicher. Und ich wage da kein Urteil. Im Moment bin ich mir, könnte ich sagen, okay, ich habe keine Angst vorm Tod. Könnte ich jetzt gerade sagen. Im Moment habe ich das nicht. Aber was ist, wenn ich ihm ins Auge gucke? Im Moment ist vielleicht für mich einfach kein Thema. Was ist, wenn jetzt die Diagnose kommt? Stehe ich dann so cool da und kann sagen, ja, ich habe halt hier die Glaubensgewissheit. Und sage ich das dann anderen, denen es so geht in solchen Situationen? Aus meiner Position raus? Was mir das sagt, ist, dass es das geben kann und dass es nicht bedeutet, dass man nicht geisterfüllt ist. Und Jesus reagiert ja darauf, auf diese Frage und ermutigt ihn und sagt ihm, was siehst du, was passiert? Lahme gehen und so weiter, die ganzen Wunder zählt er auf und erinnert ihn dran. Siehst, er sagt nicht, ja Mensch, du hast ja nicht verstanden. War dein Glaube nicht tief genug oder so? Nee, er nimmt es ernst, diesen Zweifel. Und gibt aber auch eine echte Antwort darauf, die ihm weiterhilft und die ihm wieder Sicherheit bringt. Und im 1. Johannesbrief ist es genauso. Da erinnert er an anderer Stelle diese Adressaten oder diese Gemeinde daran, dass sie mit dem Heiligen Geist gesalbt sind. Also er geht auch nicht davon aus, ja, wenn sie jetzt erstmal den Heiligen Geist haben, dann sind die Zweifel weg. Sondern er erinnert sie daran, ihr habt doch den Heiligen Geist. Hört auf ihn, er wird euch das sagen und so weiter. Ihr seid gesalbt. Für ihn ist das kein Thema, dass die irgendwie nicht gesalbt sind, weil sie jetzt vielleicht in Zweifel kommen oder unsicher sich werdet. Ich glaube, Ungewissheit, und das stand auch in dem Büchle, das fand ich eigentlich interessant, dass es eine weit verbreitete, aber auch die meist versteckte Krankheit unter Christen ist. Und mich hat das irgendwie angesprochen, so weit verbreitet, das kann ich mir vorstellen. Es gibt immer Situationen, wo man vielleicht auch mal ins Zweifeln kommt, aber versteckt. Und woher kommt es dann, dass man das versteckt oder dass man dann denkt, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich glaube, einerseits ein Grund kann sein, dass man vielleicht eine falsche Vorstellung von Glaube hat, dass Glaube vielleicht für einen sowas ist, ja, das kannst einfach nicht wissen, du kannst dir nicht sicher sein und genau das macht Glaube aus. Du musst halt glauben. Und mit dieser Floskel, du musst halt glauben, kaschiert man die eigene Unsicherheit und sagt, naja, ich muss halt jetzt, stimmt das überhaupt nicht und alles, aber ich muss es jetzt halt glauben, ich zwänge mir das auf und so weiter. Und so geht man durchs Leben und nimmt das, was man in sich hat und was einen vielleicht unruhig macht oder Fragen und Dinge, die man hat, nimmt man überhaupt nicht ernst. Das hat Johannes der Täufer nicht gemacht. Der hat diese Frage gestellt, die in ihm brannt hat. Und ich glaube, das war auch sein Vorteil. Ein anderer Grund, und der geht damit wahrscheinlich einher, kann auch Angst sein einfach. Gerade dieses, du musst glauben, du hast gehört, du kommst in die Hölle, wenn du nicht glaubst. Nur wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist gerettet. Und ich will natürlich gerettet sein. Und wenn ich jetzt merke, aber ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig glauben, dann sage ich, ey, nee, aber ich glaube es trotzdem und so. Und ich lasse das gar nicht zu, dass in mir, in meinem Herz vielleicht tiefgehende Zweifel sind an viele Dinge. Und will aus der Angst heraus einfach nicht dazu zu gehören, kaschiere ich das und gestelle mich da drauf. Und vielleicht auch Schmach, dass man denkt, jetzt ist man schon so lang unterwegs mit Jesus, hat schon so viel erlebt und jetzt kommt eine Zeit, wo ich das plötzlich unsicher ist. Das kann ich ja nicht, also das kann ich jetzt nicht zugeben. Man hat vielleicht so ein bisschen das Bild da drin, dass das was ist, was mit dem Glaube immer fester wird und total verschwindet oder keine Ahnung. Und man will sich die Schmach einfach nicht geben, zuzugeben, hey, ich habe im Moment echt tiefgehende Zweifel. Das Blöde ist an dem Ganzen, wenn man das versteckt oder in dieser Angst bleibt und diese offene Frage, die brennende Frage nicht ernst nimmt, verdrängt oder in sich behält, diese Ungewissheit, die dann trotzdem da ist, immer auf sich selber zurückwirft. Und man ist allein mit dem Ganzen. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Und auch der Punkt, wo es sich wahrscheinlich nicht löst, wenn man da allein bleibt und sich nicht rauswagt. Und es gibt noch einen wichtigen Grund. Ohne Gewissheit gibt es kein Glaubenswachstum. Ohne dass ich mir gewiss bin im Glaube, gibt es kein Glaubenswachstum. Und das habe ich selber für mich erlebt, da kann ich Zeugnis und ein Lied davon singen. Ich bin eher einer, der viel hinterfragt, Zweifel hatte, alles Mögliche durchgemacht hat. Und gerade dieser Punkt, wenn die eigene Beziehung unklar wird, und das gab es bei mir verschiedene Phasen, ich war schon mal richtig gewiss und dann kam das ganze Charismatische, dann habe ich mich hinterfragt, ja, die glauben alle ganz anders, bin ich überhaupt noch dabei und so. Das war dann so eine zweite Krise, wo ich alles wieder hinterfragt habe. Und habe ich einfach gemerkt, da kommst du nicht weiter, da bleibst du stehen. Weil das so viel Energie frisst, diese grundsätzliche Frage, dass du zum anderen gar keinen Raum hast. Ich kann mich zum Beispiel an eine Evangelisation erinnern, das war im Seminar auf der Bibelschule. Und dann hast du das noch gelernt und du hast ja Theologie studiert und alles. Und wir waren da mit Campus für Christus unterwegs. Das ist so eine überkonfessionelle Arbeit unter Studenten. Und da war eine gläubige Glaubensschwester, wie auch immer, und die ist mit alles super gut ins Gespräch gekommen. Sofort, bei der hat es geflutscht. Und bei mir war es halt irgendwie holprig und es hat überhaupt nichts, war aufgezwungen, es hat nicht geklappt. Und ich habe gedacht, hey, es war für mich wieder eine Bestätigung, ich gehöre halt wahrscheinlich nicht dazu. So, irgendwie. Und ich habe einfach gemerkt, wenn das grundsätzlich ist, ja auch ein Widerspruch. Wenn ich mir selber so unsicher bin, wie will ich denn dann ein anderer Zeugnis sein oder Zeuge geben? Habe mich da in eine Situation reingezwungen, wo ich halt in dem Moment wahrscheinlich gar nicht reingehört hätte. Ich kann andere nicht erreichen, also evangelisieren, wenn ich nicht mir selber gewiss bin. Ist auch irgendwie dann unwahr oder nicht ganz authentisch und es kommen ganz skurrile Situationen dabei raus. Auch beim Gebet spielt das eine Rolle. Wenn ich mir selber nicht sicher bin, ob Gott überhaupt mein liebender Vater ist, wie will ich ihm dann glauben, dass er mir auch gute Dinge gibt? Dann kann ich klar irgendwie mal was vor mich her sagen, aber das ist wie ein, ja, das fühlt sich das Gebet nicht mehr wie ein Dialog an oder wie was, dass ich da wirklich damit erwarte, dass da jemand mir zuhört, mir hilft und so weiter. Das wird das Gebet schwächen. Da werde ich auch im Gebetsleben nicht so Fortschritte machen können, wenn die Frage unklar ist. Und auch natürlich auch Vertrauen in alle möglichen Lebensfragen oder in der Lebensführungsfrage, ob Finanzen, ob Job, egal um was es geht, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich dazugehöre, ob Gott mein liebender Vater ist, dann werde ich diese Entscheidungen natürlich auch alleine treffen. Weil, ja, da ist man sich selber einfach dann der Nächste. Die Frage ist, was uns zweifeln lässt. Und da habe ich mal ein paar Gebiete, in denen sich Zweifel äußern können, euch aufgeführt. Einmal die Gefühle, das ist so die Bauchgegend jetzt mal. unsere Gefühle, wenn es sich einfach nicht so anfühlt, wie wenn ich Kind Gottes bin. Das kann mich verunsichern. Ich merke, andere um mich herum sind glücklich und fröhlich, müsste ich nicht doch auch fröhlich sein. Und dann höre ich vielleicht noch davon, dass Christen doch echt was eine Freude haben und freut euch alle Zeit im Herrn und was weiß ich. So, und dann komme ich mit den Gefühlen nicht klar und dann denke ich, ich gehöre halt nicht dazu. Oder es kann auch sein, dass wenn ich mich gut fühle, in dem Moment sage ich, ja, ich bin ein Kind Gottes, und wenn ich mich schlecht fühle, dann bin ich verdammt, dann ist immer so ein Hin und Her. Und ich glaube, das kann stattfinden, wenn ich halt meine Gefühle dann quasi dominieren lasse und sage, dann bin ich irgendwie nur noch so ein Spielball von Gefühle, von meiner Gefühle. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das selber in den Griff kriegen, indem man nämlich dann sagt, ey, ich will jetzt nicht zulassen, ich nehme meine Gefühle wirklich wahr und ernst, das gehört dazu, sonst wären wir wieder in der Verdrängtaktik. Wenn du nicht vom Verstand her weißt, was das eigentlich für ein Zweifel ist, aber es fühlt sich nicht so an, du nimmst es wahr, aber du bleibst nicht dabei stehen, sondern du gehst weiter damit oder äußerst es auch mal vor Jesus, wie auch immer. Das ist ein Weg daraus. Es gibt aber sicherlich auch Krankheiten, wo es wirklich sinnvoll ist, wo einem auch ein Seelsorger helfen kann, wo einfach so ist, dass man da in so einem Kreislauf drin ist, wo man nicht selber rauskommt. Und da ist es hilfreich, um in diese Gewissheit wieder zu kommen, sich wirklich auch professionelle Hilfe zu holen. Wenn du einfach merkst, ich bin da immer Sklave und es geht immer nur auf und ab und so. Aber das Wichtige ist einfach nicht wirklich dabei stehen zu bleiben. Es nicht einfach hinzunehmen, sondern echt auch zu sagen, ich nehme es ernst, aber ich lasse mir nicht mein Leben davon bestimmen. Ich gucke nach einer Lösung. Die andere Ebene ist der Verstand. Da sind es dann so Sachen wie, ich lese die Bibel und entdecke plötzlich irgendwelche Widersprüchlichkeiten. Und da hilft es eben auch nicht, und das höre ich auch immer wieder, ja, ich glaube halt an Gottes Wort oder so. Ja, toll, das ist so, ich verdränge das jetzt, ich nehme das erst gar nicht wahr und ich muss halt glauben und dann passt es schon. Hey Mann, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann wird Gott dafür sorgen, dass er es auch bestätigt. Und dann wird dein Zweifel und das ist berechtigt, das darf alles hinterfragt werden. Wenn es wirklich eine Frage ist, die du hast, dann darf das hinterfragt werden und dann gibt es auch eine Antwort dafür. Und es gibt gute Antworten und es gibt auch Dinge, ja, wo man einfach auch merkt, es gibt außerbiblische Quellen, dass Jesus gelebt hat. Das ist wirklich dokumentiert und es gibt auch vernünftige Gründe, an ihn zu glauben. So ist es nicht. Das kannst du auf Vernunftebene, gibt es da Antworten. Auch bei der Widersprüchlichkeit von der Bibel, das ist eher ein Zeichen dafür, dass es wahr ist und nicht, dass es unwahr ist. Wenn man Zeugenaussagen anguckt, wie Polizei mit Zeugenaussagen umgehen, die wirklich die Wahrheit gesehen haben, jeder für sich, dann ist das was Subjektives und das widerspricht sich auch hier und da. Und die werden eher hellhörig, wenn es allglatt und alles ineinander passt. Dann ist es eher vielleicht ein geheucheltes Alibi. Und es wäre ja auch was ganz Einfaches, sage ich jetzt mal. Wenn die Bibel sich selbst nicht ernst nehmen würde, dann glaube ich, dann wäre es so, dass es allglatt wäre. Weil ich könnte euch auch eine Geschichte erfinden, wo in sich total schlüssig ist. Und man kann sich ja auch die Frage stellen, wieso da überhaupt wieso auch die Schreiber der Bibel da kein Problem damit haben, auch Widersprüchlichkeiten nebeneinander zu stellen. Ich glaube, das ist der Grund, weil sie ernsthaft geglaubt haben, dass es die Wahrheit ist und gesagt haben, ich dokumentiere so, wie es ist. Das, was ich gehört habe, schreibe ich auf. Es gibt da einen guten Film, den ich euch auch empfehlen kann, der heißt Der Fall Jesu, da gibt es auch ein Buch dazu von dem Lee Strobel, ist ein amerikanischer Journalist, der kam zum Glauben aufgrund so einem Weg, dass er ernsthafte Zweifel gesucht hat oder seine Frau ist zum Glauben gekommen, der war Journalist, war Atheist und hat eben so einen Antrieb gehabt, wirklich zu gucken, der Glaube der Frau zu widerlegen, schon auf journalistischer Ebene und hat alle möglichen Quellen geprüft und ist über diese Prüfung zum Glauben gekommen, weil er einfach gemerkt hat, irgendwann überführt war, dass das wirklich wahr ist, dass eine große Wahrscheinlichkeit drin liegt, dass es wahr ist. Und ich glaube, da ist es eben auch so, wie bei den Gefühlen auch. Bei den Gefühlen hat man es vielleicht oft gehört, dass man die Gefühle nicht vorne ranstellen soll und so weiter. Aber ich glaube, beim Verstand und bei Verstandensfrage ist es genau gleich. Genau das gleiche Methode. Ich muss es ernst nehmen, ich soll es ernst nehmen, ich soll es nicht verdrängen und sage, damit beschäftigt mich mit nicht, ich glaube an Jesus so. Sondern wenn ich ernsthaft, wenn sich da mir was aufzwängt, dann soll ich mich damit beschäftigen. Aber ich soll auch nicht bei meinem Verstand und meiner Sichtweise stehen bleiben. Rechne damit, dass es da eine Antwort gibt. Und nicht, dass du schon die Antwort hast, indem du siehst, das ist jetzt da, widerspricht sich und deshalb kann es nicht wahr sein, Punkt. Das wäre beim eigenen Verstand stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ich nehme das wahr und jetzt suche ich nach einer Lösung, zusammen mit Jesus, mit Leuten, die sich auskennen, da dürft ihr auch auf uns zukommen. Wie gesagt, da gibt es Lösungen. Aber das eben ernst zu nehmen und aber nicht stehen zu bleiben dabei. Dann der nächste Ort, wo sich Zweifel äußern, ist unser Wolle. Ich habe jetzt mal einfach die Beine da gekennzeichnet, das Vorangehen. Das kann sein, du bist schon voll überzeugt, dass Jesus der Herr ist, dass er dir vergeben hat und alles, aber du willst einfach nicht so leben. Und ich glaube, da steckt auch Zweifel letztlich dahinter. Und auch das ist ernst zu nehmen. Ich glaube, Jesus fordert uns nicht auf, zu allem Ja, Ja zu sagen, aber Nein zu leben. Da gibt er ein Beispiel dazu und sagt, welches ist der treue Knecht? Derjenige, dem du sagst, tu es, und er sagt, nee, ich tu es nicht, und er tut es dann nachher doch. Oder derjenige, dem du sagst, tu es, und er sagt, ja, ja. Der treue Knecht ist der es tut. Und Jesus gibt uns ein anderes Beispiel, das hat der Samuel auch im Open Friday im Impuls gegeben, das fand ich auch ganz passend, auch jetzt von dem Hausbau. Das Haus, das auf Sand baut ist oder auf Fels steht, und welches Haus steht auf Fels? Derjenige, der meine Worte hört und sie tut. Und du tust die nur, wenn da auch dein Wille mit d'accord geht irgendwann und du es auch willst. Beziehungsweise, wenn du es vielleicht auch hier und da ähnlich machst wie Jesus, indem er sein Wille vor dem Kreuz wahrnimmt in Gethsemane und dann sagt, ich will eigentlich nicht, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Auch das zeigt es, selbst Jesus selber nimmt da sein Unwille wahr in der Situation. Und das ist okay und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber er stellt seinen Wille dann nicht über Gottes Wille, sondern ist dann gehorsam und geht dann den Weg. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu mehr Sicherheit. Bei dem Hausbau, da geht es ja wirklich darum, was steht sicher. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich in die Unsicherheit begebe, auch durch meine Lebensführung, indem ich einfach anders lebe, wie es Jesus mir eigentlich vorlebt, in dem Moment werde ich auch Unsicherheit erleben. Und da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich dann immer Gefilde bin oder in einer Atmosphäre, wo das immer mehr zunimmt und wo ich mir immer mehr unsicher werde und alles. Also ich glaube, es geht eben darum, sich selbst wirklich ernst zu nehmen. Und dann aber nicht bei sich selbst stehen zu bleiben und Jesus dann nachzufolgen und ihn auch zu suchen in diesem allem, was da in einem rumbrodelt. Es gibt da so ein Lied, ein altes kenne ich nur vom Kindergottesdienst, es geht ja so, dass etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Kennt ihr das? Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Geht es um die Gewissheit? Und ich finde es interessant, ich glaube, das hat mich irgendwie so angesprochen, eine Vorbereitung, dieses Etwas in mir. Ich glaube, auf eine gewisse Weise müssen wir von diesem Etwas wegkommen. Es geht nicht um das Etwas in mir. Es geht nicht um das Gefühl, es geht nicht um den Verstand, sondern es geht um ihn, der mir das sagt. Und da habe ich auch den Halt. Ich habe das in der Zeit, wo ich so starke, massive Zweifel habe, habe ich das verkannt und das kann ich jetzt rückblickend sagen. Da habe ich dieses gehört, so das mit dem, der Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und ich habe in mich reingehört und habe nichts gehört. Ja, blöd, dann habe ich jetzt schon den Beweis, ich bin nicht Kind Gottes. Und ich glaube, gelöst hat sich das dann, wo ich immer mehr dazu kam, ihn wieder zu suchen. Denn was ist der Geist in mir? Ist das dieses Etwas? Das ist nicht etwas, sondern das ist Jesus in mir, eine Person. Und wenn es eine Person ist, dann geht es nur über einen Dialog mit ihm, der Kontakt. Dann kann ich nicht erwarten, dass da ständig jemand und immer wieder, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, ja, übrigens, du bist ein Kind Gottes und so, und ich laufe durch, ah, cool, gibt immer, egal was ich mache. Nee, dann muss ich halt auch auf ihn zuwenden und sage, Herr, ich bin total verunsichert. Liebst du mich überhaupt noch? Wo bist du? Da sind die Psalmen voll davon, von solchen Gebeten, wo Leute einfach ein persönlicher Gott sich zuwendet. Und ich glaube, das ist auch der Ausweg. Weg von dem Etwas in mir hin zu ihm. Und dann ist es auch eine bleibende Gewissheit. Und man weiß auch, wo die Quelle ist, wo man da fest wird. Es gibt einen bekannten Bibeltext in Matthäus 16, 24, da heißt es, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und das ist genau das, über das wir jetzt, was wir jetzt miteinander eigentlich erarbeitet haben. Sich selbst verleugnen heißt nicht, sich selbst zu verdrängen, nicht wahrzunehmen. Wenn ich mich ernsthaft selbst verleugnen soll, nehmen wir Jesus als Beispiel, mit dem, dass er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, dann muss ich erst mal wahrnehmen, was in mir so alles rumort und was da ist. Und dann kann ich sagen, und jetzt bleibe ich aber da dabei nicht stehen, sondern ich folge dir nach. Jetzt bleibe ich da dabei nicht stehen, ich suche dich aus dem raus. Vielleicht auch mit Hilfeschrei. Und unser Kreuz, was ist das? Ich habe dann auch gedacht, ist es das, was ist das gleiche Kreuz, was Jesus trage hat? Garantiert nicht. Er ist unschuldig ans Kreuz gekommen. Da war das die Ungerechtigkeit der Welt, die er trage hat. Das kann ich über mein Kreuz nicht sagen. Mein Kreuz, da ist echte Schuld mit dran. Und wenn ich mein Kreuz auf mich nehmen darf und ihm nachfolgen soll, dann heißt es, ich stehe auch zu dem, wo ich schuldig bin vor ihm. Ich stehe zu meinem Unglaube, aber bleib nicht dabei stehen. Ich stehe zu dem kleinen Vertrauen ihm gegenüber, aber ich bleib nicht dabei stehen. Ich brauche nicht dabei stehen bleiben. Das ist das, was wir nachher im Abendmahl feiern. Dass Jesus für uns gestorben ist, das ist Gnade. Und der Weg hin zur Gewissheit ist Gnade und nicht Perfektionismus. Und auch nicht das Denken, dass wenn ich alles Wissen habe und alle Glaube habe, so, dann gehe ich mit einer Sicherheit durchs Leben, wo unerschütterbar ist. Das ist das Nette. Sondern diese Gewissheit kommt durch das, dass ich weiß, auch da, wo ich unsicher bin, auch da, wo ich vielleicht auch bewusst gegen ihn gelebt habe und ihm nicht will und einfach gesagt habe, ich mache das aber nicht. Selbst da ist es, wo ich das als mein Kreuz erkenne und auf mich nehme und sage, aber ich will dir nachfolgen. Hilf mir da raus, dann wird das kein Stoppschild sein und ich werde den Weg zurückfinden. Der erste Johannesbrief beginnt mit einem ganz wichtigen Satz und das finde ich ist auch noch ganz wichtig in dem ganzen Thema, wo es ja um Glaubensgewissheit geht. Da heißt es in 1. Johannes 1,3, da schreibt er, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir euch, auch euch. Also was wir gesehen und gehört haben, das heißt, da geht es wirklich ums tatsächliche Leben und dass sie Jesus in ihrem Leben erlebt haben, anfassen konntet. Das verkündigt sie ihm, der Gemeinde, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Ich fand das interessant. Das ist das erste damit, der Grund des Briefes. Weshalb schreibt er das? Damit ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und das finde ich interessant. Er sagt nicht, damit ihr zum Glauben kommt, damit ihr Gemeinschaft habt mit Jesus. Hier an dieser Stelle ist es uns zuerst. Das ist vielleicht eine Herausforderung. Aber das zeigt mir, dass die konkrete Gemeinschaft, die sie anstrebt, dass das wichtig ist für uns, das Zwischenmenschliche. Dass wir Gemeinde brauchen und dass das auch das Ziel war von der Apostel. Wir wollen wirklich Gemeinschaft mit euch haben. Ich, Johannes, ich will, dass du erkennst, dass ich ein Bruder von dir bin. Und nicht nur irgendein Theologe, der irgendwie auch irgendwo rumhängt in Jerusalem oder sonst was. Und ich bin dein Bruder und deshalb gebe ich mich dir hier preis, auch mit diesem grundlegenden Zeugnis, das du vielleicht auch schon kennst. Aber ich will, dass wir Gemeinschaft haben. Echte Gemeinschaft, gelebte Gemeinschaft. Und es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sie sagen ja, es ist Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Es ist geistliche Gemeinschaft. Aber geistliche Gemeinschaft ist konkrete Gemeinschaft. Und nicht nur jeder für sich in seinem Glauben. Und davon handelt der ganze Johannesbrief, kommt immer wieder vor. Da heißt es, wer seinen Bruder hasst und sagt, er liebt Gott, der ist ein Lügner. Da geht es um Gemeinschaft untereinander. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch aneinander scheitern können und auch in eine Ungewissheit reinkommen können und Zweifel zunehmen werden. Wenn wir dabei stehen bleiben. Es wird Streit geben und es gibt Konflikte. Bei uns in der Gemeinde, überall, wo Menschen zusammen sind, das ist so. Die Frage ist, und das kann man auch bei dem Begriff Hasse sehen, das heißt eigentlich nicht Liebe, aufhöre zu lieben, wie auch immer. Braucht man nicht jetzt nur an dieses Gefühl denken. Ich glaube, da geht es wirklich gezielt darum, wenn man sich dann nur noch aus dem Weg geht, dann ist das nicht richtig. Und da ermutigt er einen einfach dazu, dass man da dran bleibt in dieser Gemeinschaft. Und diese Liebe, von der Johannes schreibt, ist eine konkrete Liebe, die man auch untereinander fassbar hat. Und der Weg hin zu dem Bruder, sagt er auch, wenn du jemanden Sündiger siehst und siehst, der einen Fehler macht, dann bet du für ihn. Das ist die erste Aufgabe, ihn zu segnen, ihm für ihn zu beten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und ich glaube, die Gemeinschaft an sich ist auch das, was einem auch im Zweifel wirklich hilft. Und wenn die kaputt ist, sage ich mal, zwischenmenschlich, dann würde ich gehe ja nicht zu jemandem, mit dem ich total im Streit bin. Und wenn ich mich mit allen Leuten um mich herum verzürne, dann habe ich niemanden mehr, mit dem ich mich austauschen kann, wenn ich in tiefe Zweifel bin. Oder ich würde es auch gar nicht wollen. Du gehst ja nicht zu deinem Feind und sagst, jetzt gib mir mal Weisheit. Von dem her ist es für uns alle auch existenziell wichtig, dass wir wirklich dann einfach echte Freundschaften, ungeheuchelte haben. Und dafür ist Jesus auch gestorben. Nicht, dass wir das machen müssen oder dass wir uns lieben müssen, können müssen. Das wäre wieder diesen Glaube im Gedanke, ich muss das können. Das ist nicht der Fall. Sondern es ist das ernst zu nehmen. Konflikte auch wirklich ernst zu nehmen, aber nicht drinstehen zu bleiben. Sondern die Lösung zu suchen. Und die Lösung finden wir durch Jesus. Und da feiern wir auch Gemeinschaft mit ihm, auch im Abendmahl. Gemeinschaft mit ihm, aber eben auch untereinander. Das ist der Leib, hat viele Glieder. Das ist nicht nur ich und Jesus und ich und meine Sünde und Jesus oder wie auch immer. Ich glaube, es geht darum, Jesus für sich in Anspruch zu nehmen. Gerade wenn man Zweifel merkt oder ungewiss wird. Und ich fand ein Bild in dem Heft, fand ich echt sehr eindrücklich. Der hat es so beschrieben, wenn ein Captain ankert, dann tut er das in einer Situation, wo er sein Boot nicht mehr im Griff hat. Wo er es selber nicht mehr im Griff hat, dann schmeißt er den Anker runter. Und ich glaube, das gehört auch dazu, das ist so ein Schritt, zu sehen und sich auch einzugestehen, ich habe es nicht mehr im Griff. Egal um was es geht, ich habe meine Gefühle nicht im Griff, ich verstehe es einfach nicht, was mit der Bibel, ich verstehe auch nicht, was das mit mir zu tun hat. Und dann zu sagen, hey Herr, wenn es dich gibt, dann antwort. Hier bin ich, ich werfe mich auf dich mit meiner Frage. Ich werfe meinen Anker aus und dann zu sehen, dass es Halt gibt. Und als ich von dem Turm runtergesprungen bin, habe ich ja gesagt, da war es ein komisches Gefühl, bis es dann unter irgendwann mal, weil ich echt das Gefühl gehabt habe, das geht gerade so durch. Also es kann auch sein, du bist schon gesprungen und das fühlt sich noch gar nicht so an, wie es hält. Aber in der entscheidenden Situation wird es halten. Und das wird auch die entscheidende Erfahrung dann auch sein. Ich möchte gerne noch beten. Und ich möchte euch auch einladen, wenn du selber die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, er ist wirklich derjenige, der unserem Leben Halt gibt. Er ist derjenige, der uns das ewige Leben gibt, eine Perspektive, die wir uns nicht selber zimmern können, dann bist du da auch herzlich dazu eingeladen und kannst nachher auch zum Gebetsteam kommen, für dich beten zu lassen und deinen Anker das erste Mal zu werfen und wenn du es vielleicht das zweite Mal werfen musst, weil du merkst, du bist eben wieder in so einer Situation, wo alles hinterfragt, dann bist du auch herzlich willkommen. Jesus, ich danke dir echt, dass du uns ernst nimmst, Herr, dass du uns ernst nimmst in unserem Unglaube, dass du uns ernst nimmst in unserem Zweifel, in unserer Unsicherheit, in unserer Ungewissheit. Ja, und dass du nicht möchtest, dass wir da drin stehen bleiben, sondern du möchtest dich uns zeigen. Möchtest dich uns zeigen als liebender Vater, möchtest dich uns zeigen in all deiner Sicherheit, ja, dass wir unsere kleine Hand wirklich in diese große Hand legen und auch wissen, dass wir da drin liegen. Ja, dass Ängste flieht, Herr, in deinem Namen, darum bitte ich dich jetzt. Und ich bitte dich echt, dass Unsicherheit geht, dass die Frage hochkommt, die gestellt werden müssen. Ja, und dass du da wirklich der Herr bist über deine Prozesse, Herr, dass echter Glaube wächst und ungeheuchelte Liebe. Und ich bete auch da, wo Konflikte sind, Herr, wo Gemeinschaft in Gefahr ist, ja, dass du als Friedensstifter einfach reinkommst und dass jeder sein Teil tut, einfach auch, wo er tun kann. Auch da sich ernst zu nehmen, aber nicht dabei bei sich stehen zu bleiben, nicht ums Rechthaberei, sondern wirklich den anderen auch versuchen zu erkennen und trotzdem auch selber zu sagen, was Sache ist. Ich bitte dich da echt um Wahrheit. Und ich bitte dich jetzt auch für das Abendmahl, Herr, dass du segnest, dass wir wirklich in die Gemeinschaft eintreten, die du uns gibst. Dass wir unser Leben nochmal neu hinlegen, da wo wir das Gefühl haben, wir müssen es hinlegen. Ich bitte dich für die, die dich noch nicht kennen, Herr, dass du ihnen einfach auch begegnest, einfach zeigst, ich halte stand deiner Zweifel. Ich bin der Herr, der die Welt gemacht hat und ich bin größer als dein Denken und ich kann aber auch Antwort geben auf deine Frage.